Wenn eine Stadt in Trümmern liegt und ein ganzes Volk seine Sicherheit, seinen Tempel und seine Heimat verliert, stellt sich schnell die Frage, wo ist Gott in all diesem Leid? Die Klagelieder Jeremias nehmen uns in genau eine solche Situation hinein. Der weinende Prophet steht vor den Ruinen Jerusalems, ringt mit Gottes Gericht, mit seiner eigenen Betroffenheit und mit der Härte des Volkes. Aus seinen Tränen werden 5 Dichtungen, in denen sich Gottes Heiligkeit und seine Erbarmungen begegnen. Gerade die ersten beiden Klagelieder, über die Verwüstung und die Zerstörung der heiligen Stadt, öffnen einen ehrlichen, zugleich hoffnungsvollen Blick auf Gottes Herz inmitten von Gericht. Jeremia, ein weinender Prophet im Spannungsfeld von Gericht und Barmherzigkeit. Jeremia steht in den Klageliedern nicht wie ein nüchterner Chronist am Rand der Geschichte. Er ist hineingestellt in das Feuer des Gerichts, das er verkündigt. Gott hat ihm das kommende Unheil über Juda und Jerusalem gezeigt und ihn gesandt, dieses Gericht unerschrocken anzukündigen, bis zum Äußersten. Doch je deutlicher sich das Wort Gottes erfüllt, desto tiefer spürt Jeremia die Zerreißprobe in seiner eigenen Seele. Er weiß, dass Gottes Gericht nicht Laune, sondern Ausdruck seiner Heiligkeit ist. Und dennoch schreit alles in ihm auf angesichts der Härte des Leidens. In Jeremia 15,10 heißt es, wehe mir, meine Mutter, dass du mich geboren hast, einen Mann des Streites und einen Mann des Zankes für das ganze Land. Ich habe weder verliehen, noch hat man mir geliehen, fluchen mir alle. Das ist nicht der Ton eines selbstsicheren Predigers, sondern die Stimme eines Mannes, der den Auftrag Gottes trägt und daran fast zerbricht. Gott vertraute Jeremia bis zum Äußersten. Jeremia war Gott sehr treu, doch zwischen Gott und ihm bestand eine gewisse Diskrepanz, ein gewisser Unterschied. Man kann sogar sagen, dass es zwischen ihnen zu einer gewissen Reibung kam. Diese Diskrepanz zeigt sich in Jeremias Reaktion auf Gottes Bestrafung Israels. In dieser Spannung ringt Jeremia mit Gott und zugleich mit seinem Volk. Er kennt die Sünde Judas beim Namen, Rebellion, Götzendienst, Unreinheit. Er beschönigt nichts, verschweigt nichts. Gerade dadurch wird deutlich, wie ernst Gott Sünde nimmt. Wenn Jeremia die Verwüstung der heiligen Stadt beklagt, weint er nicht nur über menschliches Unglück, sondern über den Riss, der durch das Bundesverhältnis mit dem lebendigen Gott gegangen ist. Gleichzeitig hält er an Gottes Gerechtigkeit fest. In Jeremia 11,20 heißt es, aber du, Herr der Heerscharen, der du gerecht richtest, Nieren und Herz prüfst, lass mich deine Rache an ihnen sehen. Denn dir habe ich meine Rechtssache anvertraut. Jeremia weiß, das letzte Wort über Israel spricht nicht der Feind, sondern der Herr der Heerscharen. Darum sind seine Tränen nicht Ausdruck von Resignation, sondern von Vertrauen mitten in Unverständnis. Ein Prophet, der so klagt, öffnet uns einen Blick in Gottes eigenes Herz. Gott richtet, weil er heilig ist, er weint, weil er sein Volk liebt. Die Klagelieder entstehen aus diesem zerrissenen, aber Gott überlassenen Herzen. Schon 2 Chronik 35, 25 erinnert daran, und Jeremia stimmte ein Klagelied über Josia an. Und alle Sänger und Sängerinnen haben in ihren Klageliedern von Josia gesungen bis auf den heutigen Tag. Und man machte sie zu einem Brauch in Israel. Und siehe, sie sind geschrieben in den Klageliedern. Jeremia lernt, seine Tränen zu Wort werden zu lassen, nicht als Anklage gegen Gott, sondern als ehrliche Sprache vor Gott. So verbinden sich in seinem Dienst Gericht und Fürbitte, Klarheit und Mitleid. Der Prophet steht gewissermaßen zwischen Gott und dem Volk, er trägt Gottes heiliges Nein zur Sünde und zugleich Gottes leidenschaftliches Ja zu seiner Erwählung. Wer Jeremia so sieht, entdeckt in seinen Klageliedern mehr als nur ein dunkles Kapitel der Geschichte Israels. In seinem Ringen spiegelt sich unsere eigene Erfahrung, die Spannung zwischen dem Wissen um Gottes Ernst und der Sehnsucht nach seinem Erbarmen, der Schmerz über Schuld und die Hoffnung auf Wiederherstellung. Jeremias Weg ermutigt dazu, weder der Schuld auszuweichen noch am Leid zu verzweifeln, sondern mit dem eigenen inneren Zwiespalt vor den Herrn zu treten. In der Nähe eines Gottes, der Nieren und Herz prüft und doch sein Volk nicht loslässt, werden selbst Tränen zu einem Ort der Begegnung. Dort wächst eine stille Zuversicht, Gottes Heiligkeit und Gottes Barmherzigkeit widersprechen sich nicht, sie begegnen einander in einem Herzen, das sich ihm anvertraut. Wehe mir, meine Mutter, dass du mich geboren hast, einen Mann des Streites und einen Mann des Zankes für das ganze Land. Ich habe weder verliehen, noch hat man mir geliehen, fluchen mir alle. Aber du, Herr der Heerscharen, der du gerecht richtest, Nieren und Herz prüfst, lass mich deine Rache an ihnen sehen. Denn dir habe ich meine Rechtssache anvertraut. Jeremias Tränen lehren, Schuld ernst zu nehmen und dennoch nicht an der Schwere des Gerichts zu zerbrechen. Indem er seine innere Spannung nicht verdrängt, sondern vor Gott ausspricht, wird er zum Zeugen eines Gottes, der heilig richtet und zugleich das Leid seines Volkes sieht. Wer so klagt, tritt aus der Rolle des distanzierten Beobachters heraus und findet in der Nähe Gottes einen Raum, in dem Schmerz nicht verhärtet, sondern in Vertrauen verwandelt wird. Die Verwüstung der heiligen Stadt, Sünde hat Folgen, doch Gott bleibt gerecht. Die erste Klagelied stellt Jerusalem vor Augen wie eine verlassene Witwe, die einst voller Menschen war und nun Vereinsamt da sitzt. Die heilige Stadt, die für Gottes Gegenwart bestimmt war, erscheint innerlich und äußerlich verwüstet, ohne Tröster, ohne Ruhe, ohne Weide. In diesem Bild verdichtet sich die Erfahrung eines Volkes, das den Ort der Verheißung in einen Ort des Elends hat werden lassen. Die Not, von der Jeremia spricht, ist kein blindes Schicksal. Sie hat eine Vorgeschichte aus vielen kleinen und großen Abwendungen vom Herrn. Wenn er die Trostlosigkeit, die Tränen in der Nacht und die Gefangenschaft beschreibt, lässt er keinen Zweifel daran, dass diese Verwüstung eine Folge von Sünde ist, von Übertretungen, von Unreinheit, von einem beharrlichen Leben neben oder gegen den Willen Gottes. In ihrer Verödung befand sich die heilige Stadt in bedrückenden Verhältnissen. Sie fand keinen Trost, keine Ruhe und keine Weide, und das wegen ihrer Übertretungen, Sünden, Unreinheit und Befleckung. Gerade darin liegt eine schmerzhafte Klarheit. Leid wird nicht romantisiert, aber auch nicht entkoppelt von der Frage nach der Beziehung zu Gott. Die heilige Stadt wird nicht nur bedauert, sondern zur Selbstbesinnung geführt. Ihre Feinde haben Macht gewonnen, weil die Verbindung zum heiligen Gott verletzt wurde. So wird auch das Gericht als Teil von Gottes Gerechtigkeit sichtbar. Er handelt nicht willkürlich, er bestätigt, was sein Volk über lange Zeit gewählt hat, ein Leben, das seine Gegenwart gering achtet. Dennoch schwingt in der Klagelied ein anderer Ton mit, die Bitte, dass der Herr die Not ansieht und nicht für immer vorübergeht. Leid ist nicht das letzte Wort, sondern der Ort, von dem aus neues Rufen zu Gott möglich wird. In dieser Verbindung von Schuldbenennung und Gottessuche liegt eine stille Hoffnung. Die Klagelieder verschweigen die Gerechtigkeit Gottes nicht, aber sie schließen die Tür zur Barmherzigkeit auch nicht zu. Die Stadt spricht gewissermaßen zu den Vorübergehenden, schaut hin, ob ein Schmerz sei wie mein Schmerz, und sie richtet denselben Ruf an Gott. So wird deutlich, dass selbst im Gericht die Beziehung nicht völlig abgebrochen ist. Gott lässt sein Volk die Konsequenzen tragen, um genau an diesem Punkt die Sehnsucht nach ihm neu zu wecken. Leid wird dann zu einem Spiegel, in dem sich sowohl die Tiefe der Sünde als auch die Tiefe des göttlichen Erbarmens zeigt. Wer die erste Klagelied auf sich wirken lässt, spürt eine Einladung zur ehrlichen Rückschau. Verwüstung entsteht nicht über Nacht, sie wächst aus vielen Schritten der Entfernung von Gott. Zugleich tut sich mitten in den Trümmern ein Weg auf. Das Bekenntnis, dass Gott gerecht gehandelt hat, und das Flehen um sein Erbarmen schließen sich nicht aus, sondern gehören zusammen. Auf diesem Weg reift ein Vertrauen, das Gottes heiliges Gericht ernst nimmt und dennoch darauf hofft, dass er der Gott bleibt, der sich über die Erniedrigten erbarmt und ihnen an der Stelle ihrer größten Verluste eine neue Begegnung mit sich schenkt. Und Jeremia stimmte ein Klagelied über Josia an. Und alle Sänger und Sängerinnen haben in ihren Klageliedern von Josia gesungen bis auf den heutigen Tag. Und man machte sie zu einem Brauch in Israel. Und siehe, sie sind geschrieben in den Klageliedern. Die Verwüstung Jerusalems macht sichtbar, wie ernst es ist, sich von Gott zu lösen, und wie tief die Folgen reichen, innerlich wie äußerlich. Doch gerade dort, wo Schuld nicht verniedlicht, sondern bekannt wird, öffnet sich der Raum für echte Umkehr. Die erste Klagelied verbindet das Eingeständnis der eigenen Verantwortung mit dem Vertrauen auf Gottes Gerechtigkeit und Erbarmen. Wer Leid so deutet, findet keinen billigen Trost, wohl aber einen Weg, der von den Trümmern zurück in die Nähe des lebendigen Gottes führt. Zerstörung und Hoffnung, Gottes Zorn ist real, seine Erbarmungen versagen nicht. Die zweite Klagelied führt noch tiefer in das Geheimnis des Gerichts hinein. Hier erscheint Gott selbst als der Mauern niederreißt und Bollwerke stürzt, als der Tempel, Altar, Könige, Priester, Fürsten, Propheten und Älteste dahin gibt. So erschütternd dieses Bild ist, es entlarvt jede Illusion, man könne sich hinter religiösen Strukturen oder politischen Ordnungen sicher wähnen, während das Herz sich von Gott entfernt. Das Gericht trifft nicht nur äußere Gebäude, sondern das gesamte Gefüge eines Volkes, das seine Mitte verloren hat. Der Prophet sieht den Spott der Vorübergehenden, die Kinder, die auf den Straßen vor Hunger verschmachten, die gebrochenen Leiter. In dieser radikalen Entblößung wird deutlich, Gottes Zorn ist real, nicht metaphorisch. Er ist die Rückseite seiner Liebe, in der er alles zerstört, was sein Volk von ihm trennt. Es ist nicht leicht, in den Klageliedern etwas in Bezug auf Gottes Ökonomie zu finden. Klagelieder 3, 22 bis 25 hat jedoch mit Gottes Ökonomie zu tun, wenn auch nicht direkt, sondern indirekt durch Gottes Erbarmungen. Nach Gottes Handeln mit Israel hätte Israel ein Ende finden müssen. Aber Jeremia sagte, die Gnadenerweise Jehovas sind's, dass wir nicht gar aus sind, denn seine Erbarmungen sind nicht zu Ende. Israel versagte, aber Gottes Erbarmungen versagten nicht. Und doch bleibt mitten in der Zerstörung die Bewegung zu Gott hin lebendig. Der Klageruf erlischt nicht im Leeren, sondern wendet sich an den Herrn. Aus den Trümmern erhebt sich die Aufforderung, zu ihm zu schreien, mit Tränen, mit erhobenen Händen, mit der ganzen Last des Elends. Gerade darin zeigt sich, dass selbst das Gericht nicht das Ende der Beziehung ist. Der Gott, der niedergerissen hat, soll derselbe sein, zu dem man ruft. In diesem paradoxen Vertrauen blitzt ein verborgener Hoffnungsschimmer auf, wenn Gott es ist, der uns richtet, dann ist es auch Gott, der uns allein retten kann. Sein Zorn ist zeitlich, seine Barmherzigkeit trägt den Weg darüber hinaus. Inmitten dieser Klage leuchtet der vielleicht bekannteste Satz aus den Klageliedern auf, auch wenn er im Kontext erst in Kapitel 3 ausgesprochen wird, die Gnadenerweise Jehovas sind's, dass wir nicht gar aus sind, denn seine Erbarmungen sind nicht zu Ende. Israel hätte nach allem, was geschehen ist, ein Ende finden müssen. Doch der Prophet erkennt, dass noch ein Überrest geblieben ist, ist selbst schon ein Zeichen der Barmherzigkeit. Gottes Zorn löscht sein Volk nicht aus, sondern reinigt und läutert es. Seine Erbarmungen sind nicht zu Ende, auch wenn alles andere an ein Ende gekommen zu sein scheint. Diese Sicht öffnet einen weiten Horizont. Zerstörung ist dann nicht nur Verlust, sondern auch eine radikale Entdeckung dessen, was bleibt, Gottes Treue. Seine Erbarmungen versagen nicht, wo Menschen versagen. Sie tragen einen Überrest durch das Gericht hindurch und bewahren die Linie der Verheißung, die in Jesus Christus ihren Höhepunkt erreicht. So lesen sich die Klagelieder nicht nur als letzte Seite eines gescheiterten Kapitels Israels, sondern als ein dunkler Hintergrund, vor dem die Gnade umso heller aufgehen kann. Die Gnadenerweise Jehovas sind's, dass wir nicht gar aus sind, denn seine Erbarmungen sind nicht zu Ende. Und sagten, wo ist er, der als König der Juden geboren worden ist? Denn wir haben seinen Stern bei seinem Aufgehen gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Die zweite Klagelied konfrontiert mit einem Gott, der zornig richtet und gerade darin seine Liebe ernst nimmt. Sie entlarvt trügerische Sicherheiten und führt zugleich zu dem einen, der allein durch das Gericht hindurchtragen kann. Die Erinnerung an Gottes unversiegende Erbarmungen bewahrt davor, in den Trümmern des eigenen Lebens zu verzweifeln. Stattdessen wächst eine Hoffnung, die sich nicht auf das Wiederherstellen alter Strukturen stützt, sondern auf den treuen Herrn, dessen Gnadenerweise selbst im tiefsten Dunkel nicht aufhören. Herr Jesus Christus, du siehst alle sichtbaren und unsichtbaren Trümmer in unserem Leben und in deiner Gemeinde. Du bist derselbe Gott, der in Heiligkeit richtet und in unergründlicher Barmherzigkeit bewahrt, und deine Erbarmungen hören nicht auf. Wo wir wie Jeremia über Schuld, Verlust und Verirrung trauern, lass uns nicht in Bitterkeit stecken bleiben, sondern in deinen treuen Händen zur Ruhe kommen. Stärke in uns das Vertrauen, dass dein Wort auch im Gericht nicht verstummt, sondern einen neuen Anfang bereitet. Erneuere unsere Herzen, reinige unsere Wege und lasse deine Gnade über jeder Verwüstung größer sein als die Schuld, die sie verursacht hat. Aus den Ruinen unseres Versagens lass du ein tieferes Vertrauen auf deine Güte wachsen, damit dein Name in Schwachheit und Zerbruch verherrlicht wird. Deine Treue reicht weiter als unsere Unbeständigkeit und deine Liebe trägt auch durch dunkle Täler hindurch. Darauf wollen wir uns stützen und in stiller Hoffnung vor dir bleiben. Amen.